Liebe HörerInnen, in dieser Folge geht es um sexualisierte Gewalt und was darunter verstanden wird, sowie um Beispiele zu diesem Thema. Dies kann auf manche Menschen anstößig, verstörend, belastend oder sogar retraumatisierend wirken. Bitte sei achtsam, wenn das bei dir der Fall ist.
Hallo und herzlich willkommen beim Lady Sports Talk, powered by Einfach nur Sport. Heute wieder mit mir, Sarah Rheinländer, und zu Gast habe ich Esther Gießen. Hallo Esther!
Hi!
Du bist heute bei uns mit einem ganz spannenden Thema, was gar keine Sportart ist, aber ein sehr wichtiges Thema, was in vielen Schichten, in vielen Gesellschaften aber immer noch tabu ist. Erzähl uns doch mal, warum bist du hier?
Ja, genau. Vielen Dank. Ich bin Referentin für Prävention von sexualisierter Gewalt im Sport. Und im Rahmen dieser Funktion beschäftige ich mich eben mit Präventionsarbeit. Wie du schon gesagt hast, ist eben sexualisierte Gewalt ein gesamtgesellschaftliches Phänomen. Ein Problem, um das wir uns kümmern müssen und sollten. Und ich tue das für den Bereich Sport, und zwar genauer gesagt für den organisierten Sport. Und ja, genau, das vielleicht erstmal so als grundlegende Vorstellung von mir.
Ja, das ist hört sich sehr interessant an. Jetzt ist ja bestimmt sexualisierte Gewalt ein riesiges Thema. Könntest du einmal so eine Definition geben, was fällt denn alles unter sexualisierte Gewalt?
Also sexualisierte Gewalt ist ein großer Begriff, ein Überbegriff, und wir nutzen auch die weit gefasste Form dazu. Das heißt, wenn ich zum Beispiel auch in Schulungen oder so darüber spreche, dann kommt meistens raus, dass viele darunter eigentlich eher so diesen engen Begriff verstehen, sprich irgendwelche strafrechtlich relevanten Gewaltformen, wie jetzt die Vergewaltigung oder sowas. Und das ist aber nicht nur damit gemeint, das natürlich auch, aber es fängt tatsächlich schon bei leichten grenzverletzenden Verhaltensweisen an, die durchaus schon in den Bereich sexualisierte Gewalt fallen können, nämlich dann, wenn sie anzüglich sind, also zum Beispiel ein blöder Spruch, ein anzüglicher, irgendwelche Szenen, Gesten, Berührungen, die Grenze des anderen verletzen. Also fängt da für uns sexualisierte Gewalt an. Und das kann man tatsächlich gar nicht so einfach immer sagen, so das ist jetzt genau der Moment, in dem sexualisierte Gewalt hier stattfindet. Das ist sehr stark davon abhängig, auch wie das subjektive Empfinden desjenigen, der das erfährt, sozusagen ist. Und dennoch gibt es natürlich auch ganz klare Signale, Grenzen, wo wir davon sprechen, dass das in den Bereich sexualisierte Gewalt fällt. Und von dieser sozusagen Grenzverletzung geht es weiter zu Übergriffen. Das wären so Abstufungen, die man dann innerhalb von sexualisierter Gewalt treffen könnte, dass man sagt, das eine ist eine Grenzverletzung, das andere ist schon ein sexueller Übergriff und geht dann bis dahin, dass man eben einen Straftatbestand hat oder vorliegt, ja. Und allen gemein ist aber, dass eben nicht, wie man vielleicht auch denkt, es in erster Linie darum geht, sexuelle Bedürfnisse zu befriedigen von Seiten des Ausübenden, sondern dass es tatsächlich um Machtausübung geht, um Unterwerfung, um Ausnutzen von Autorität und Macht eben in dem Fall. Und das dann aber mit dem Mittel der Sexualität getan wird. Ja, also Menschen lassen sich eben besonders gut demütigen. Das Gefühl von Ohnmacht und Scham zum Beispiel kann besonders gut, in Anführungsstrichen, durch sexualisierte Gewalt ausgelöst werden. Und das ist tatsächlich das, was die TäterInnen wollen, ne? Was sie, was ihr Bedürfnis ist, was dahinter steckt. Die haben letztlich ein Bedürfnis, Macht auszuüben oder sogar noch weiter zu demütigen und wie soll ich sagen, Bedürfnis auch vielleicht jemanden zu quälen, ja.
Ich stelle mir das jetzt aus der Sportler- oder Sportlerinnensicht ganz schwierig vor, wenn ich jetzt einen Trainer oder eine Trainerin habe, die ja so anfängt, meine Grenzen zu verletzen, es aber eine super erfolgreicher Trainer, Trainerin ist, wenn ich jetzt da gegenspreche, schade ich doch eigentlich dann meiner Karriere.
Genau, also das, was du jetzt ansprichst, das sind eben bestimmte, sagen wir mal, sportspezifische Aspekte, die eine Rolle spielen, nämlich zum Beispiel die Abhängigkeit, die dann gegeben ist, wenn zum Beispiel ein Athlet, eine Athletin eine große Karriere vor sich hat, wirklich auch leistungsmäßig Sport betreibt und dann einen sehr guten Trainer, eine sehr gute Trainerin bekommt, sich da glücklich schätzen kann, zu einer ausgewählten Elite möglicherweise sich zählen darf und dann dummerweise sozusagen diese Person aber gewalttätig ist, sexualisierte Gewalt anwendet und dann kommen die ganz schnell in die Bredouille und also viele Betroffene berichten auch, dass sie sehr wohl früh festgestellt haben, dass das irgendwie unangenehm ist für sie, dass Grenzen überschritten werden, aber sie das ein Stück weit in Kauf genommen haben, weil sie gesagt haben, ich habe so viel investiert, ich habe so viel aufgegeben vielleicht auch für diesen Weg und ich kenne nur diesen einen Weg, ich brenne für meine Sportart und so weiter, dass sie das tatsächlich über Jahre, Jahrzehnte dann in Kauf nehmen und unermessliches Leid teilweise tatsächlich erleben müssen.
Ja, ich denke mir, es kommt ja dann auch dazu, man sieht dann andere erfolgreiche Sportler und Sportlerinnen, die bei diesem Trainer waren, die zwar im Nachhinein dann, wenn die Karriere beendet ist, dann mit ihren Geschichten rauskommen, aber wo man denkt, boah, diejenige hat es bei ihr so weit gebracht, und ihr geht's doch gut.
Mhm.
Und irgendwann kommt das dann raus und dann merkt man, okay, die hat das Gleiche durchgemacht wie ich. Das finde ich ist immer so, da denke ich mir dann immer, das hat irgendwie so einen komischen Beigeschmack. Mir geht's nicht gut, der Trainer, die Trainerin tut mir nicht gut, aber ich will das unbedingt machen. Ich schätze mal, da setzt dann auch die Prävention an, dass man da dann...
Ja, also die Prävention setzt eigentlich viel früher an und viel breiter an, aber es ist tatsächlich so, dass zum Beispiel auch vielleicht die Annahme, dass die Leistung zum Beispiel abfällt, wenn jemand sexuell missbraucht wird oder eben Gewalt erfährt. Das ist nicht unbedingt der Fall. Das kann sein, also wie sich das dann äußert bei den Betroffenen, das kann sehr unterschiedlich sein. Aber es gibt tatsächlich auch die Folge, dass der Mensch sich umso mehr, umso stärker auf seine Leistung sozusagen konzentriert, fokussiert und die Leistung dann tatsächlich besser wird oder noch perfektionierter sozusagen derjenige sich so versteift auf das, was er tut oder sie tut. Und deswegen kann man das von außen tatsächlich gar nicht unbedingt immer so gut erkennen. Dann sprechen wir auch von geschlossenen Systemen im Bereich eben Leistungs- und Spitzensport. Das heißt, wir haben da eben Kaderathletinnen, die sehr abgeschlossen für sich zusammen untergebracht sind, sehr viel Zeit miteinander verbringen, kaum Kontakt zur Außenwelt, zu Freunden, die sozusagen von externen da mal einen Blick drauf werfen oder mit denen man sich mal austauscht oder so gibt. Und das ist tatsächlich auch eine Gefahr, die man festgestellt hat, wo eben jahrelang tatsächlich, jahrzehntelang teilweise diese Möglichkeiten für den Täter, die Täterin besteht, zu schalten und zu walten, wie er oder sie will und teilweise auch ganze Gruppen dann dominiert und die Macht ausgeübt wird. Also, weil manchmal, finde ich, sagt man ja auch so als Eltern, wenn man seine Kinder dann in den Sportverein gibt, naja, es ist ja immerhin eine Gruppe, ne? Oder sowas. Aber auch eine Gruppe ist nicht unbedingt davor gefeit, dass sie da sozusagen Opfer von sexualisierter Gewalt werden kann, wenn bestimmte Vorarbeiten geleistet wurden vom Täter, von der Täterin. Und das ist jetzt vielleicht das, was du eben so, oder was du jetzt erfragt hast Richtung Präventionsarbeit, was genau würde das eigentlich umfassen? Und du hast jetzt hauptsächlich ja gerade so Richtung Leistung und Spitzensport gefragt, aber wir müssen das eigentlich auf den gesamten Sportbereich, auf das Sportsystem, auch Breitensport, den organisierten Sport insgesamt betrachten. Und so gibt es da eben unterschiedliche Felder für Täter, Täterinnen, die interessant sind, ja. Und das ist, bezieht sich eben mitnichten nur auf den Leistungssport, ja. Und das ist eben tatsächlich auch größer, als man vielleicht erstmal so angenommen hat oder das für wahrhaben wollte. Und das, denke ich mal, ist auch im Moment medial, ne, kommt das immer mehr an die Gesamtbevölkerung heran, dass man einfach feststellt, nee, das ist natürlich ein Thema im Sport, so wie es eben in jedem anderen gesellschaftlichen Kontext, in dem Kinder und Jugendliche sich aufhalten, immer eine Rolle spielen wird. Also das, diesen Drops müssen wir quasi lutschen, dass das so ist, dass wir überall dort, wo Kinder und Jugendliche sich aufhalten, eben leider auch sich Menschen von angezogen fühlen, die mit unlauteren Absichten unterwegs sind, die eigentlich nur die Intention letztlich haben, sich dort Kinder auszusuchen und dann ihre Bedürfnisse sozusagen zu befriedigen. Ja? Und dann das nur vorgeben, ne, dass sie Trainer werden wollen oder Trainer sind und Kinder sozusagen trainieren wollen. Aber ich möchte vielleicht ganz kurz an der Stelle auf jeden Fall nochmal in den Vordergrund stellen, dass grundsätzlich natürlich das Sporttreiben im Verein einen großen Mehrwert bietet für Kinder, ne? Das ein großes Potenzial bietet zur Entwicklung, zur Förderung von Kindern und Jugendlichen und auch von Erwachsenen, sich gesund zu halten oder auch der soziale Aspekt, ne, Menschen kennenzulernen, gemeinsam etwas zu erreichen, Ziele zu verfolgen, Durchhaltevermögen zu üben und so weiter. All diese positiven Aspekte, die eben das Sporttreiben im Verein, in der Gemeinschaft sozusagen bietet. Und dieses Potenzial, das ist unschätzbar wertvoll. Und die überwiegenden TrainerInnen sind natürlich mit guten Absichten unterwegs und sind hoch engagiert, zum Teil auch ehrenamtlich, unermesslich engagiert. Und dennoch ist es so, dass uns klar sein muss, dass eben leider auch Menschen Zugang zu diesem System finden und die einfach ja andere Absichten haben, schlechte Absichten. Und deswegen kann ich Eltern zum Beispiel an der Stelle auch nur ans Herz legen, darauf ein wenig zu achten. Wie ist denn der Sportverein, in den meine Kinder zum Beispiel gehen, in dem meine Jugendlichen unterwegs sind, wie ist der eigentlich aufgestellt? Haben die ein Schutzkonzept? Wie ist überhaupt allgemein der Umgang? Wie ist die Atmosphäre so miteinander? Ne? Das nicht als sozusagen sicheren Ort per se zu sehen. Ein gesundes Misstrauen ist, glaube ich, immer gut, ja, egal in welchem Kontext wir unterwegs sind, soll aber nicht dazu führen, dass man natürlich jetzt total verschreckt sein Kind aus jeglichem Kontext herauszieht, ja, und weil dann müsste man es konsequenterweise ja auch aus der Schule nehmen, aus der Kita, aus sämtlichen Gruppen, Konstellationen oder dem Musikverein, ne? Also genau. Ja. Aber man muss sich einfach vergegenwärtigen, dass Täter, TäterInnen den Zugang zum Sport relativ leicht finden können, ja. Vielleicht auch nochmal anders, wie das jetzt im Bereich Schule oder Kita oder so ist, weil man relativ schnell eben einen Übungsleiterschein zum Beispiel erwerben kann. Und teilweise muss man das ja noch nicht mal, je nachdem, wie der Verein zum Beispiel auch seine Einstellungskriterien da hat, ja. Ich habe jetzt so ein paar Punkte eben, ne, angesprochen, die zum Beispiel eine Rolle spielen, wenn man dann schaut, was wäre wichtig als Schutzkonzept, als Schutzfaktoren, um die Räume eng zu machen, dass eben nicht die falschen Leute Zugang finden zu meiner Organisation. Und das ist eigentlich die Hauptfrage immer, dass man sozusagen bei der Präventionsarbeit in Zusammenarbeit mit dem Verein dann, also ich als Beratende mit dem Verein, sozusagen dann überlege, wie können wir die Räume bei uns so eng machen, dass wir das Risiko minimieren, dass solche Menschen bei uns keine Chance haben, reinzukommen. Und ja, so ganz verhindern, auf Null fahren kann man es leider nicht, weil die TäterInnen eben sehr häufig hochmanipulative Eigenschaften auch aufweisen und natürlich auch wissen, wie sie sich verkaufen müssen, damit sie letztlich Zugang finden. Aber es gibt schon einiges, was man tun kann, ja, um sich ein wenig zu schützen und auch TäterInnen abzuschrecken.
Ja, wow, du hast gerade schon ganz viel erzählt. Ich würde sagen, wir gehen einmal kurz.
Du musst mich auf jeden Fall immer stoppen. Also ich habe sehr viel dazu zu erzählen, obwohl ich auch nochmal anmerken muss, dass ich ja aktuell mich in Elternzeit befinde, also ganz aktuell quasi gar nicht im Job bin. Aber im Dezember geht's für mich dann wieder los. Und ich bin ja hier beim Stadtsportbund Köln. Als eben Referentin angestellt und koordiniere dort das Qualitätsbündnis, wo du mich vielleicht auch nochmal gleich zu befragst, ne? Was dann konkret meine Tätigkeiten beim Stadtsportbund Köln sind. Ja.
Genau, bevor wir aber da eintauchen, würde ich sagen, gehen wir kurz in eine Pause. Bis gleich.